HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Diese Rutschpartie bei uns in Hessen ist sicherlich kaum einem entgangen. Die Warnungen der Meteorologen haben sich bewahrheitet. Straßen und Gehwege in unserem Land waren am Montag spiegelglatt. Mit zahlreichen Auswirkungen in Hessen. Die rutschigen Straßen haben für hunderte Unfälle gesorgt. Viele Bus- und Bahnverbindungen fielen aus. Auch am Frankfurter Flughafen wurden etliche Flüge annulliert. Zu blieben außerdem zahlreiche Schulen. Unser Reporter Arne Bartram hat den Tag über die Lage für uns verfolgt und zieht Bilanz. Wie schlimm war es denn?
Die Polizei, die hat in ganz Hessen rund 500 Unfälle den ganzen Tag über gezählt, die meisten davon rund um Kassel und Wiesbaden. Zum Glück ist es aber in den meisten Fällen bei Blechschäden geblieben. Es gab aber auch Verletzte in Dreieich-Offenthal, zum Beispiel im Kreis Offenbach. Da haben sich 16 Menschen leicht verletzt. Das waren Passagiere und Fahrer eines Linienbusses. Und der Bus ist eben auf der glatten Straße gegen einen Baum geprallt.
Und wie war die Situation im öffentlichen Nahverkehr?
Da hat es vor allem in Nordhessen große Probleme gegeben, beim Nordhessischen Verkehrsverbund zum Beispiel. Der hat uns gesagt, dass rund um die Stadt Kassel und auch im Kreis Waldeck-Frankenberg viele Busse überhaupt nicht fahren konnten. Und auch beim Rhein-Main-Verkehrsverbund, da hat es ähnlich ausgesehen. In Frankfurt, da waren zum Beispiel an einer Stelle dann Taxis unterwegs statt U-Bahnen, denn die U-Bahnen konnten nicht mehr weiterfahren.
Bei rutschigen Straßen und Gehwegen sind doch sicherlich auch viele erst gar nicht vor die Tür gegangen. Was konnte man da beobachten?
Man kann definitiv sagen, wer konnte, ist zu Hause geblieben. Eine Kollegin hat mir erzählt, dass zum Beispiel die Autobahn zwischen Frankfurt und Gießen ziemlich leer war, deutlich leerer als sonst. Und auch viele Schulen, die haben ja von vornherein gesagt, das ist uns zu gefährlich, wir machen Online-Unterricht an dem Tag. Der Landkreis Limburg-Weilburg zum Beispiel oder auch der Landil-Kreis, die haben komplett zugemacht. Und auch in vielen anderen Orten in Hessen haben die Schulen selbst entschieden, dass sie eben nur Distanzunterricht anbieten.
Teilweise ging es ja auch ziemlich außergewöhnlich zu. Unser Reporter erzählt auch dazu einige Beispiele.
In Wiesbaden und Frankfurt, da war die Lage für die Feuerwehr und auch für die Rettungsdienste so angespannt, dass die Rettungswagen nicht mehr ausgereicht haben und die Feuerwehrlöschfahrzeuge sozusagen als Ersatzrettungswagen zur Verfügung stellen musste. In Frankfurt wurde deswegen sogar der Rettungsdienst-Ausnahmezustand ausgerufen, weil eben im Moment auch viel Personal krank ist, war das halt besonders kritisch und es haben viele Menschen gefehlt, die da hätten einspringen können. Und in Nordhessen an der Raststätte Bühleck, an der A44, da ist ein Streufahrzeug ins Rutschen gekommen und dann auch umgekippt. Der Fahrer ist zum Glück unverletzt geblieben, aber das ganze Streusalz hat sich dann auf einer Wiese drumherum verteilt und das wäre woanders sicher nützlicher gewesen bei den glatten Straßen.
Unfälle, ausgefallene Flüge, geschlossene Schulen. Diesen eisglatten Tag in Hessen und seine Auswirkungen hat Arne Bartram für uns zusammengefasst. Ein defektes Fernwärmenetz und ein abgetauchtes Unternehmerehepaar. In Wetzlar herrscht seit Monaten eine Energiekrise der besonderen Art. Seit einem halben Jahr schon ist eine halbe Wohnsiedlung ohne Warmwasser und Heizung. Betrieben wird das Netz von einem privaten Energieversorger, der allerdings nicht mehr zu erreichen ist. Und jetzt ist auch noch ein weiteres Kraftwerk des Energieversorgers ausgefallen. Kurz vor Weihnachten sitzen hunderte Menschen im Kalten. Reporterin Rebecca Diekmann berichtet.
Die Stimmung ist im Keller, die Temperaturen sowieso. Im Wetzlarer Westend sind seit einem halben Jahr 26 Haushalte ohne Wärme. Eigentlich werden sie durch ein privates Fernwärmenetz der Energieanlagenbetriebsgesellschaft versorgt, kurz EAB. Letzte Woche dann die Nachricht, noch ein weiteres EAB-Netz in Wetzlar ist ausgefallen. Gleich mehrere Straßenzüge im Stadtgebiet Spielburg sind betroffen. Bewohner berichten.
Kein warmes Wasser, keine Heizung. Sind meistens Familien mit kleinen Kindern. Wir sind gezwungen, hier irgendwie bei Verwandten unterzukommen, dass wir uns wenigstens mal duschen können. Es ist unerträglich.
Aber wirklich, unter 12 Grad in der Wohnung. Ich habe bislang die Backröhre in der Küche angeheizt, aber das reicht ja nicht aus. Hoffen wir, dass es Weihnachten wieder normal läuft.
6 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt fast 100 Wohneinheiten bleiben tagelang kalt. Außerdem die Gebäude des Sportvereins TV Wetzlar und eine private Schule. Schulleiter Georg Pflüger musste Ende letzter Woche 120 Kinder nach Hause schicken.
Es ist halt kalt und man friert und dann kann man schlecht nachdenken, lesen, Schule machen. Also uns ist das ja schon öfter so passiert, dass wir als Fernwärmekunden einfach feststellen müssen, die Heizung geht nicht mehr, also viel Unzuverlässigkeit und keine Kommunikation.
Während in der Spielburg offenbar eine kurzfristige Reparatur möglich ist, laufen die Arbeiten im Westend schon seit Wochen, bisher erfolglos. Niemand kann derzeit sagen, ob das marode Netz dort überhaupt noch zu retten ist. Hinzu kommt, die Betreiber sind offenbar abgetaucht. Bei der EAB handelt es sich lediglich um eine Zwei-Personen-Firma, ein Ehepaar. Sie hatten die Fernwärmeanlagen in den 90er Jahren von der Bundeswehr gekauft. Jetzt gehen sie allerdings schon seit Wochen nicht mehr ans Telefon. Die Webseite ist offline. Der Unternehmenssitz wurde plötzlich von Wetzlar nach Baden-Württemberg verlegt. Und die EAB zahlt offenbar auch ihre Rechnungen nicht mehr, sagt Wetzlars Stadtrat Norbert Kortlücke.
Wir haben jetzt quasi diese Aufgabe übernommen, weil sich inzwischen die Firmen weigern, für die EAB zu arbeiten. Ja, das ist ja unsere Stadtgesellschaft. Also es ist unsere Bevölkerung und es ist aus Sicht des Magistrats unverantwortlich, dass die Leute im Kalten gelassen werden. Deswegen haben wir Radiatoren und Durchlauferhitzer für die Bewohner im Westend zur Verfügung gestellt. In der Spielburg haben wir jetzt gerade ein Ölheizkraftwerk ersatzweise aufgebaut.
Und nicht nur das. Die Fernwärmekraftwerke werden mit Gas betrieben und das kommt vom regionalen Energieversorger, der ENWAG. Weil die EAB aber seit längerem auch dafür nicht mehr bezahlt, müsste die ENWAG der EAB eigentlich bald den Gashahn komplett abdrehen und dann werden noch viel mehr Menschen betroffen. Um das zu verhindern, übernimmt nun die Stadt Wetzlar auch dafür die Kosten. In den kommenden 2 Monaten könnte das rund 500.000 Euro sein.
So kurz vor Weihnachten sitzen in Wetzlar viele Menschen im Kalten wegen eines maroden Fernwärmenetzes. Unsere Reporterin Rebecca Diekmann hat uns die Lage geschildert und uns über die Hintergründe aufgeklärt. Die Messe Frankfurt schaut zurück auf ein Jahr, in dem erst seit April wieder Veranstaltungen möglich waren. Immerhin 310 Veranstaltungen sind es dann gewesen. Mit 52.000 Ausstellern und 3,3 Millionen Besuchern. Doch die Folgen der Corona-Pandemie sind damit nicht überwunden. Denn auch dieses Jahr rechnet die Messe Frankfurt noch mit einem Verlust. Auch wenn er geringer ausfällt als letztes Jahr. Jutta Niesmand berichtet.
30 Millionen Euro lautet die Hausnummer, mit der Messechef Wolfgang Martin den Verlust in diesem Jahr beziffert. Für mehr hat der Umsatz von 450 Millionen Euro nicht gereicht.
Ja, durften ja die ersten 3 Monate keine Messen machen in Frankfurt und weltweit. Also vor allen Dingen in Frankfurt. Da sind uns ungefähr 150 Millionen Euro flöten gegangen. Wenn sie die auf die 450 draufpacken, wären wir schon bei 600 gewesen. Da wäre das Minus nicht mehr da gewesen oder minimal.
Zwar habe man an der Kostenschraube gedreht, aber beispielsweise kein Personal in der Zeit entlassen und auch noch weiter investiert, wie in die Renovierung der Halle 5 und in weitere Digitalisierung. Außerdem muss die Messe noch ihre Darlehen abzahlen, die sie aufgenommen hat, wie die 150 Millionen Euro bei ihren Eignern, der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen. Doch insgesamt ist Wolfgang Martin optimistisch.
Meine Zuversicht ist die unserer Kunden, unserer Aussteller, unserer Besucher. Vor denen wissen wir, bei allem, was wir jetzt befragt haben, wir haben ja Gott sei Dank 310 Veranstaltungen gehabt, davon 150 Messen. Diese Messen sind wertvoll. Wir werden sie ergänzen durch digitale Auftritte. Es wird nicht alles bleiben, wie es ist. Aber deswegen, ich teile den Optimismus der meisten Branchen.
Allerdings dürfte es noch eine Weile dauern, bis das Rekordjahr 2019 erreicht ist, mit damals 736 Millionen Euro Umsatz und einem Gewinn von über 60 Millionen Euro. Wolfgang Martin hat dafür das Jahr 2025 im Visier. Viel Rückendeckung gibt es von der Stadt Frankfurt, der die Messe zu 60% gehört. Die Wirtschaftsdezernentin Stefanie Wüst und neue Aufsichtsratschefin sagt zu den Finanzspritzen für die Messe Frankfurt in den letzten Jahren, zu denen neben den 150 Millionen Euro Gesellschafterdarlehen auch eine Eigenkapitalerhöhung von 200 Millionen Euro gehört.
Hier ging es ja einfach um Liquiditätserhalt der Messe Frankfurt. Hier sind am Standort noch wahnsinnig viele Investitionen getroffen worden, einmal im Bereich IT. Wir haben aber noch die Halle 5 gebaut, die jetzt übrigens gleich zu Beginn des Jahres auch voll ausgenutzt sein wird, wie alle anderen Hallen auch. Also wichtige Investitionen in den Standort und deswegen war es für uns als Stadt Frankfurt auch wichtig, hier zu unterstützen und unsere Messe eben auch zukunftsfähig zu halten.
Ausschlaggebend für Sie auch, dass die Messe Frankfurt in der Stadt Arbeitsplätze in vielen Branchen sichert, wie der Gastronomie, der Hotellerie, dem Taxigewerbe. Gleichzeitig stehe sie auch für das internationale Image dieser Stadt. So sieht das auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und sagt vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und der fortdauernden Klimakrise.
Die Messe wird eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, neue Produkte zu zeigen. Und wir brauchen eine Menge dieser neuen Produkte. Wir sind mitten im Wirtschaftswandel. Wir brauchen neue Heizungen, neue technische Lösungen. und die müssen dann auch irgendwo gezeigt werden.
Wichtige Voraussetzung bleibt dabei, dass die Veranstaltungen anders als in der Corona-Pandemie auch stattfinden. Schon im Januar soll das neue Geschäftsjahr mit der Heimtextil beginnen, die letztes Jahr um diese Zeit nicht stattfinden konnte. Doch dieses Jahr soll es mit 2400 Ausstellern aus 60 Ländern wieder richtig losgehen. Denn für 2023 hat der Messechef einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt.
Wie erholt sich die Frankfurter Messe von den Folgen der Corona-Pandemie? Reporterin Jutta Nieswand hat uns das berichtet. Das Internet bietet ja bekanntermaßen viele Chancen, es birgt aber auch viele Risiken. Besonders Jugendliche, die mit dem Internet groß werden, müssen das verstehen. Denn vor allem die Anonymität verleitet viele Nutzer mitunter, sich respektlos zu verhalten gegenüber anderen. Das hat auch die hessische Landesregierung verstanden und eine Beratungsstelle eingerichtet. 3 Monate gibt es die jetzt, erreichbar ist sie online oder telefonisch. Jetzt ist eine erste Zwischenbilanz aufgestellt worden. Benjamin Holler.
Fake News, Hassbotschaften, Cybermobbing. Das Internet wirkt wie ein gefährliches Feld, gerade für Kinder und Jugendliche. Eine Beratungsstelle im Kultusministerium soll Orientierung bieten. Rund 100 Tage gibt es sie. Eine erste Zwischenbilanz von Kultusminister Alexander Lorz von der CDU fällt aber mager aus. Nur 80 Anrufe hat die Hotline bislang entgegengenommen.
Ja, ich halte das im Moment tatsächlich für eine Anlaufschwierigkeit. Es geht jetzt darum, diese Stelle überhaupt bekannt zu machen. Und ich bin auch überzeugt, dass dann auch die Anfragen deutlich mehr werden.
Die Beratungsstelle Medien ist, so Lorz, nur ein Baustein einer ganzen Strategie. Ein Digitaltruck fährt durch Hessen. Ein Schulfach namens Digitale Welt ist gerade im Probelauf. Kooperationen mit Influencern sollen Jugendliche auf die Gefahren sozialer Netzwerke aufmerksam machen. Instagram oder TikTok zu verbieten, das sei unmöglich und unnötig in dieser Generation. Damit aber umgehen, das sei wichtig.
Wir kriegen ja die digitalen Medien aus der Lebenswelt unserer Kinder und Jugendlichen gar nicht mehr raus. Ist auch nicht erstrebenswert. Unsere Welt wird sowieso eine digitale sein. Da wachsen sie auf, da wachsen sie rein. Damit müssen sie später auch arbeiten. Und wir wollen ihnen beibringen, sozusagen die Chancen zu nutzen, ohne irgendwo den Gefahren anheimzufallen.
Wer die Hotline der Beratungsstelle anruft, der landet auch beim Medienpädagoge Roland Unger. Ein Viertel der Kontakte sind Lehrkräfte, ein Viertel Schüler, die Hälfte aber sind Eltern.
Da ist schon erstaunlich, wie unreflektiert Eltern mit diesem Thema umgehen, weil dann Kindern Smartphones, Tablets gekauft werden, geschenkt werden und sich dann gar nicht im Vorfeld drüber Gedanken gemacht wird, dass man Nutzungszeiten festlegt.
Die Beratung an der Hotline ist individuell und braucht daher auch Zeit. Die Frage nach dem perfekten Einstiegsalter hängt auch von der jeweiligen Entwicklung der Kinder ab. Roland Unger erzählt von einer Lehrerin, die ihn kontaktiert hat. Ihr Kind zocke den ganzen Tag. Er erklärt,
dass sie sich in letzter Zeit beruflich so stark engagiert hat, dass sie tatsächlich auch wenig Zeit mit ihrem Kind verbringen konnte und dass diese vermehrte Medienkonsum letztendlich auch auf fehlende Familienzeiten zurückzuführen sind.
Die Beratung ist täglich von 9 bis 13 Uhr, dreimal die Woche auch von 14 bis 16 Uhr geschaltet. Vielleicht liegt es auch an der eingeschränkten Erreichbarkeit, dass in knapp 100 Tagen erst 80 Mal das Telefon geklingelt hat. Schüler und ihre Lehrkräfte sind dann meist im Unterricht. Kultusminister Lorz verspricht, das Beratungsangebot nach Lage nochmal anzupassen.
Wir haben einen Stein ins Wasser geworfen und wir werden darauf reagieren, welche Wellen er schlägt.
Bislang sind es keine hohen Wellen. Im Halbjahreszeugnis würde man vielleicht stets bemüht notieren. Bis zu den Sommerferien und der Jahresbilanz ist noch etwas Zeit, das Angebot publik zu machen.
Egal, ob es Fragen sind zu Spielsucht im Internet, Mobbing oder Hasskommentare. Bei Fragen zu diesen Themen hilft die Beratungsstelle Medien des Kultusministeriums. Benjamin Holler über eine erste Bilanz dieses relativ neuen Angebots. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.